Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sind wir zu Gast in Ahrensburg bei Per Ledermann von der Firma Edding. Wir lernen etwas über Tinte als Treibstoff für Kreativität, Scheitern als Teil des unternehmerischen Weges und Nachhaltigkeit als Voraussetzung für Erfolg. Viel Spaß!
Contora Insights, der Unternehmerpodcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
Ja, Edding hat den eigenen Namen zum Produktsynonym gemacht. Man sagt eben nicht, reich mir mal den Permanentmarker, sondern reich mir mal den Edding. Aber ich glaube, Edding ist noch viel mehr als ein Stift. Was verbirgt sich alles hinter der Firma Edding?
Zum Ersten verbergen sich dahinter 720 großartige Menschen, die eine ganze Menge jeden Tag auf die Beine stellen. Es verbirgt sich dahinter auch über 64 Jahre Historie, in der unheimlich viel passiert ist. Und dahinter verbirgt sich auch eine große gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Unternehmen und auch über die Eigentümer des Unternehmens versuchen wahrzunehmen. Ja, und darüber sprechen wir heute wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, absolut. Aber vielleicht, also mit den Stiften verbirgt, also da verbindet ja jeder etwas. Und jeder hat in seiner Schulzeit die Eddings benutzt. Und die Eltern wissen, wo die Kinder mit den Eddings sich sozusagen verewigt haben und man hat es nie mehr weggekriegt. Aber es sind ja nicht nur Stifte, sondern auch Acrylfarben oder also viele andere Dinge. Vielleicht kannst du einmal so euer Produktsortiment uns wiedergeben.
Ja, das sind tatsächlich einige tausend verschiedene SKUs, wie man sagt, also Stockkeeping Units. Und dazu gehören sehr, sehr viele verschiedene Marker tatsächlich und Stifte, auch viele Spezialmarker, die dann industriell oder ähnliches oder im kreativen Bereich eingesetzt werden. Dazu gehört aber auch noch unser Bereich, der Collaboration at Work heißt. Das heißt, Lösungen für Zusammenarbeit, Lösungen für Schulen, für Konferenzsysteme. Und dann reden wir über Produkte wie im klassischen Bereich Whiteboards, Moderationsboards und dann im elektronischen Bereich auch interaktive Screens, Tafeln, interaktive Tafeln. Alles Mögliche in dem Bereich. Wir haben darüber hinaus auch einige ganz neue und innovative Anwendungen. Es gibt von uns eine digitale Führerscheinkontrolle zum Beispiel, die unter EasyCheck firmiert. Wir haben unter der Marke Playroom eine Menge Lösungen, die wir anbieten, auch wieder im Kollaborationsbereich, gerade wenn es so um neue Methodiken angeht. Da bauen wir teilweise ganze Räume aus, um zum Beispiel den Design Thinking Prozess zu unterstützen. Und genau, dann gibt es noch Produkte wie unsere Industriedrucker. Das sind kleine Drucker, die im Industriebereich, um zum Beispiel Sekundärverpackungen zu bedrucken, mit Mindesthaltbarkeitsdaten oder Ähnlichem eingesetzt werden. Also tatsächlich ein sehr, sehr buntes Portfolio, das sich wieder zusammenfindet, häufig unter auf der technologischen Seite unter dem Thema Informationen, Farben auf Oberflächen bringen. Und im inhaltlichen Thema geht es meistens darum, dass Menschen etwas ausdrücken wollen. Zum Beispiel du, Patrick, hast Ideen, bist kreativ, möchtest Informationen teilen, was immer es ist. Und wir stellen dafür Lösungen und Hilfsmittel, damit du zeigen kannst, was in dir steckt. Und im besten Falle unterstützen wir dich dabei, dass das, was du mitbringst, noch besser nach außen getragen werden kann, noch wahrgenommen wird draußen oder wahrgenommen werden kann, du es teilen kannst, eben du es ausdrucken kannst. Also die Freiheit des Selbstausdrucks ist da auch schon eine sehr, sehr treibende Kraft dabei, wenn wir darüber nachdenken, was kann es eigentlich noch so an neuen Produkten geben.
Dann lass uns nochmal, bevor wir darauf im Detail kommen, einmal zurückgehen. In den 60er Jahren hat dein Vater das Unternehmen gegründet, Volker Ledermann zusammen mit Karl Wilhelm Edding.
Korrekt.
Also es hätte auch sein können, dass wir eben nicht sagen, gib mir mal den Edding, sondern gib mir mal den Ledermann, richtig?
Ja, das war sehr früh eine Diskussion zwischen den beiden. Sie haben sich dann für den kürzeren, prägnanteren und internationaleren Namen entschieden. Und insofern heißt der Stift heute Edding und nicht Ledermann. Das ist uns in unserer Familie ganz recht. Herr Edding hat manchmal hinterher drauf geflucht, glaube ich.
Ja, das waren ja Schulfreunde, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kam es zu dieser Kollaboration oder dass sie dann zusammen ein Unternehmen gegründet haben? Mhm,
genau, die beiden, beziehungsweise Herr Edding war der in der Klasse des älteren Bruders meines Vaters. Und mein Vater hat sehr viel mit seinem Bruder abgehangen und dann dementsprechend auch mit seinen Freunden. Und dann ist dann eine Beziehung entstanden, die immer wieder, glaube ich, so verloren gegangen ist und sich wiedergefunden haben. Aber die beiden waren dann direkt nach der Schule, relativ wilde Zeit, dann in den 50er Jahren in Spanien, haben sich da wieder getroffen. Und dann sind sie irgendwann, nachdem sie beide so ein bisschen durch die Welt getingelt werden, in Hamburg wieder gelandet. Mhm. Und haben den Kontakt wieder aufgenommen und waren, glaube ich, immer so, dass sie gesagt haben, boah, wenn einer von uns eine Idee hat, dann spricht den anderen an. Also irgendwie war, glaube ich, so ein bisschen so dieses gemeinsame Gründergefühl halt da. Ist ein bisschen anders als heutzutage, das funktioniert mit dem Gründen. Aber die beiden haben eben den Kontakt gehalten und dann gab es irgendwann so den Moment, wo es auch inhaltlich Sinn machte. Weil Herr Edding war zum damaligen Zeitpunkt, hat gearbeitet bei der in dem Importarm eines einer der japanischen Exportfamilien. Da gab es damals so 5 ungefähr. Mhm. Und nach Europa sind die häufig über Hamburg gekommen, durch den Hafen und so weiter. Und da hat er gearbeitet. Und da kamen alle möglichen Produkte, die bei ihm über den Tisch gelaufen sind. Und die dann entweder über diese Firma direkt vermarktet wurden oder sie suchten sich Partner. Und manchmal gab es aber auch die Situation, dass keiner das Produkt haben wollte. Und dann sagte der japanische Chef zu Herrn Edding, das kannst du auch selber machen, wenn du willst. Und dann kam das so, dass er bei einem der Besuche von japanischen Geschäftskollegen man kann noch nicht mal Stift sagen, sondern das war eine Flasche mit so oben so einem Filz drin, Tint Ink hieß die, womit man dann eben so Kartons und so markieren konnte. Und das hatte er so noch nicht gesehen und hat gesagt, Mensch, so eine tolle Idee, hat das mit seinem japanischen Chef gesprochen und hat gesagt, nee, irgendwie nicht, aber wenn du willst, dann mach du doch. Und dann ist ihm eingefallen, dass mein Vater damals bei einer Firma, die so alle möglichen Desktop-Accessories vertrieben haben, also was so auf dem Schreibtisch, was jetzt nicht irgendwie gerade so die Stifte oder Klebe ist, sondern alles mögliche andere. Und dann hat gesagt, Mensch, wäre das irgendwie was für euch? Und dann hat wiederum mein Vater mit seinem Chef gesprochen und der hat gesagt, nee, das passt irgendwie nicht so richtig in unser Sortiment. Und dann haben die beiden nebenan angefangen, diese Produkte zu verkaufen und sind relativ früh auch durchaus schon ein paar Risiken eingegangen, weil sie sich dann auch einen Container bestellt haben und so weiter und so fort, hatten beide kein Geld und musste dann mit den japanischen Lieferanten über, ja, weiß ich nicht, Telex und Telefon und mit ja wenig gemeinsamer Sprache auch irgendwie dann aushandeln, dass sie das Ding nicht gleich bezahlen können, sondern irgendwie ein Zahlungsziel kriegen. Hat alles irgendwie geklappt. Hätte, glaube ich, 50.000 Mal schief gehen können. Hat aber geklappt. Der Container ist schnell verkauft worden und das war der Anfang.
Wow.
Der letzten 64 Jahre.
Das heißt, die beiden haben sich dann aber schon ergänzt in ihren Kompetenzen.
Total, oder? Total. Also Herr Edding war die technische Seite, so der Tüftler. Mhm. Ja, wir haben hinten noch, das hat er uns zum 50. geschenkt, der hat sehr viel nachher zum Beispiel so Schiffsmodelle auch selber gebastelt und sowas in der Richtung. Also der war wirklich so die technische Seite und mein Vater war, wenn man so will, die Vertriebs- und Marketing-Arm, das Gesicht dann nach draußen zum Markt und dann rausgegangen ist und die Produkte dann und das vorgebracht hat.
Und dann kann man sich das wirklich so vorstellen, dann haben die sich zusammengesetzt, sagt, komm, das versuchen wir jetzt, das ist das Produkt, das gibt's bisher nicht und du kümmerst dich um die weitere Produktentwicklung und dein Vater hat dann sozusagen sich um Vertrieb und Aufbau des Unternehmens gekümmert, kann man das so
ja, planen? Grob, das klingt jetzt sehr geplant und das klingt jetzt sehr strukturiert. Ich glaube, das war auch, ne, auch die beiden kennen, die haben das irgendwie gemeinsam und eher intuitiv gemacht. Da gab es, glaube ich, keine Jobbeschreibung oder sowas, sondern das hat sich halt einfach so gefunden. Und dann war Edding eben derjenige, nachher hat sich das auch mehr gemischt, aber der eher nach Japan gefahren ist, nach neuen Produkten geguckt hat, mit den Lieferanten geredet hat und mein Vater ist eben rausgegangen, hat Vertriebspartner gesucht.
Mhm. Du hast an anderer Stelle gesagt, dass beide auch sehr starke Persönlichkeiten waren und dass das auch Auswirkungen hatte, dass sie dann auch wiederum andere, ich sag mal, eher kantige Persönlichkeiten gesucht haben als Mitarbeiter. Oder
das stimmt.
Das sozusagen alle irgendwie eine Ansammlung von Typen waren.
Richtig. Mhm.
Also das stelle ich mir ja hochinteressant, aber auch durchaus nicht konfliktfrei vor. Wie kann man sich das, wie ist das abgelaufen?
Also eine meiner ersten Erinnerungen war, da hat mein Vater mich mitgenommen nach Cuxhaven. Da war so eine Vertriebs- und Marketing-Tagung. Und ich weiß noch, dass ich da als Kind saß und echt beeindruckt war, wie da die Fetzen flogen. Also ich habe gleich etwas verstört. Und dann gleichzeitig ist es dann aber auch wieder sehr schön gewesen. Der Abend ist dann geendet damit, dass dieses gesamte Vertriebs- und Marketing-Team zum Ärger des Restaurants die ausgelegten Tischkarten und so weiter zu einem Papierfliegerwettbewerb umgemodelt haben. Insofern, das hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das war tatsächlich damals einfach wirklich ein wilder Haufen. Ja.
Ist das heute anders oder gibt es davon, sage ich mal, Philosophieteile, die nach wie vor sehr stark beim Recruiting-Prozess von der Firma Edding genutzt werden?
Also das ist heute sicherlich in vielerlei Hinsicht sehr anders. Das ist definitiv so. Trotzdem glaube ich auch noch ein bisschen Funken ist da drin erhalten. Ich glaube, dass wir weniger starr sind, wenn es darum geht, dass die Lebensläufe alle sehr, sehr rein auf das jeweilige Profil passen müssen. Wir erlauben viel mehr Sprünge von links nach rechts und wir gucken tatsächlich schon auch darauf, dass die Menschen eine klare Persönlichkeit haben. Und einer unserer Kernwerte ist Authentizität. Mhm. Und wir sagen ja auch, mit unseren Produkten geht es darum, dich auszudrücken, zu zeigen, wer du bist. Das heißt, wir versuchen schon auch sehr, sehr stark die Menschen nicht nur den Raum zu geben, sondern sie auch zu ermutigen, zu zeigen, wer sie sind. Mhm. Und je kantiger man ist, desto klarer, das ist wie also mit so einem Produkt und einer Marke, ist es auch in der Persönlichkeit. Wenn die kantiger und klarer ist, dann weiß man auch, woran man ist. Mhm. Und von daher glaube ich schon, haben wir auch immer noch viele sehr besondere Persönlichkeiten bei uns. Ist es sicherlich aber sehr anders als in den 60er, 70er Jahren.
Und als Kind, also sozusagen, du hast es ja von Anfang an erlebt. Ist das dann, ist die Firma auch bei euch
sehr? Von Anfang an übrigens nicht. Ich war 1960 noch nicht geboren.
Ja. Nur um das nochmal klarzustellen. Also von deinem Anfang an.
Ja, von meinem Anfang.
Die Firma war immer da, sagen wir mal so. Ja. Wie war das für dich als Kind? Also haben diese Themen dann auch am Küchentisch stattgefunden oder ist das stark getrennt gewesen? Du hast das nur erlebt, wenn du deinen Vater sozusagen im Büro besucht hast oder wie war das für dich als Kind?
Ja, beides so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Vater irgendwie zu Hause groß und viel über die Firma gesprochen hätte. Auf der anderen Seite war es aber auch keine Blackbox oder so, sondern im Gegenteil, ich bin viel hier mit hergekommen. Es war sehr lustig, als ich dann angefangen habe hier als Vorstand 2005, waren durchaus noch einige Mitarbeitende da. Ich weiß noch, eine Mitarbeiterin kam gleich und sagte, weißt du noch, als ich dich gewickelt habe? Und der nächste sagte, weißt du noch, als ich dich mit dem nackten Hintern auf den Kopierer gesetzt habe? Insofern, das war schon auch immer so, dass ich viel mit hier war und wir auch viele Dinge verbunden haben. Also gerade so Familienurlaube erinnere ich sehr oft, dass man dann den lokalen Vertriebspartner getroffen hat und dann gemeinsam mit dem essen war, manchmal sogar mit denen dann Familienausflüge oder so gemacht hat. Und dann haben wir halt hinterher noch Familienurlaub gemacht. Also diese Verbindung gab es immer, ohne dass ich jetzt zum Beispiel viel von den Sorgen oder so mitbekommen habe. Ich erinnere tatsächlich einen einzigen Moment, da kam mein Vater nach Hause nach so einer Japan-Reise, wo er harte Lieferantenverhandlungen hatte. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Da kam er wirklich nach Hause und war irgendwie ganz glücklich und zeigte mir auch ein Papier und sagte, das ist viel Geld wert und hat sich dann hingelegt und ich glaube, ich habe ihn 20 Stunden später wieder gesehen, als er dann ausgeschlafen hatte. Aber das war tatsächlich eine absolute Ausnahme. Ansonsten war das immer Teil der Familie, aber eher für mich als Kind so ein Ort. Hier waren fast immer Kappstifte und ich wusste auch, wo der Süßigkeitenschrank ist und die Leute waren nett zu mir und ja.
Und stand dann für dich auch immer schon fest, dass du mal auch in dieser Firma arbeiten möchtest? Oder kam das erst später?
Das kam erst sehr viel später. Tatsächlich gab es einen Moment, weil es ein bisschen untypisch ist, weil mein Vater hat immer sehr, sehr stark gepredigt, auch da Authentizität. Mach, worauf du Bock hast. Niemand muss hier ins Familienunternehmen kommen oder so. Wenn du, egal was du machst, machst mit Herz und versuchst gut zu machen, aber das kann sonst was sein. Und meine ersten Praktika waren auch eher beim Tierarzt. Also das war tatsächlich, glaube ich, so die frühe Karriere, die ich mir gut hätte vorstellen können. Und dann habe ich aber, und dann hat er mich mit 15 gefragt einmal, kannst du dir eigentlich vorstellen, in meinem Familienunternehmen zu arbeiten? Und das ist natürlich extrem früh. Und da habe ich damals gesagt, das hatte ich vergessen, hat er mir dann aber hinterher erzählt, Ich wüsste das nicht, aber ich mag das Unternehmen und ist irgendwie Teil von unserem Leben, so sinngemäß. Und er hat mir hinterher dann gesagt, dass das Moment war, wo er darüber nachgedacht hatte, die Firma zu verkaufen, weil er selber zu dem Zeitpunkt aus dem Vorstand dann so langsam raus wollte, seine eigenen Projekte hatte und so gedacht hätte, okay, wenn es jetzt gar kein Interesse für Nachfolge in der Familie gibt, vielleicht ist das dann ein Moment, die Firma zu verkaufen. Aber diese sehr lose Aussage von ihm hat ihm gereicht, von mir hat ihm gereicht. Und dann, genau, dann kam erstmal Studium und ich habe dann Jura studiert, weil ich auch so ein bisschen dachte, boah, sich auch mal etwas in die Bibliothek verziehen, ist auch nicht so schlecht und mal ein bisschen wissenschaftlich arbeiten lernen und habe dann irgendwann nebenbei BWL gemacht und habe dann meinen Master in den USA gemacht, dann eher im Businessbereich. Und dann ist so langsam irgendwann ein Prozess, glaube ich, in Gang gekommen. Und dann war ich in der Business School in Chicago und dann sagte ein Kommilitone zu mir, ohne dass ich das selber bemerkt hätte, immer wenn wir hier über Themen sprechen, merkt man total, du bist ein Unterschied zu uns anderen. Viele von uns wissen genau, was sie jetzt in den nächsten paar Jahren machen wollen. Die wollen irgendwie ins Investmentbanking oder in die Strategieberatung oder gründen oder weiß ich nicht was. Und denken aber immer, boah, wo geht eigentlich mal mein Arbeitsleben hin? Und bei dir hat man total das Gefühl, du weißt, dass du irgendwann ins Familienunternehmen gehst, weil du kommst immer irgendwann mit diesem Thema. Und andersrum weiß man aber, hat man so das Gefühl, du weißt nicht so genau, was du in den nächsten paar Jahren machen willst. Und da hat er, glaube ich, ganz gut auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann habe ich aber tatsächlich noch ein paar andere Dinge gemacht und dann kam der tatsächliche Moment, hierher zu kommen, als wir ein paar Vorstandswechsel hintereinander hatten und mein Vater auch, glaube ich, dessen so ein bisschen müde war. Und dann hat er mich angerufen, zu der Zeit war ich im Mittleren Osten und habe da in so einem Interims-Management-Projekt gearbeitet und hat dann gesagt, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich? Könntest du dir jetzt vorstellen zu kommen oder suchen wir jetzt wieder jemand externen und könntest du dir auch vorstellen, schon jetzt zu kommen? Und dann war das so ein Trigger. Dann habe ich damals mich mit meiner jungen Familie hingesetzt und wir haben irgendwie darüber geredet, weil das, wir waren auch viel unterwegs in der Welt. Es ist auch der Moment, vielleicht auch da zurückzukommen. Und dann hat das ein, zwei Nächte gedauert. Und dann haben wir gesagt, vielleicht braucht es den Moment. Und dann war es 2005 und ich bin hier gelandet. Früher, als ich hier gedacht hätte, war noch keine 30. Und habe es aber nie bereut.
Das heißt, du bist dann mit ehrlicherweise wenig Berufserfahrung hier in den Vorstand eingezogen.
Ein paar Jahre, genau.
Wie war das denn dann mit den Mitarbeitern? Weil dann ist man ja erstmal Sohn vom Chef und kommt jetzt rein in die Firma und muss sich eigentlich beweisen, hat aber selber noch gar nicht so viel Erfahrung. Wie hast du das erlebt?
Ich glaube, dass also erstmal, ich habe das perfekte Umfeld gefunden. Ich glaube, ich war wirklich, besser hätte ich es nicht treffen können als die Situation. Ich habe mittlerweile viele Nachfolgesituationen gesehen. Es gibt die, wo der Senior nicht loslassen kann. Es gibt, wo es sehr die Situation, wo sehr viel Skepsis aus der Mitarbeitendenrunde kommt. Es gibt alle möglichen Situationen. Ich habe ein perfektes Umfeld gehabt. Mein Vater hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo ich reingekommen bin, ist er auch aus dem Aufsichtsrat von allen Mandaten zurückgetreten, hat gesagt, du weißt, wo du mich findest, komm zu mir, wenn du einen Rat brauchst. Ich mische mich aber nicht bei dir aktiv ein. Das hat er zu 100% durchgehalten und er war mir ein super wichtiger Ratgeber. Aber ich durfte immer zu ihm kommen und er hat sich nie irgendwie eingemischt. Aus der Mitarbeitendenrunde war es so, jetzt muss man sagen, auch so nach einer Zeit, wo es viele Wechsel gegeben hat, es war fast so, dass ich eher das Gefühl hatte, es ist fast zu unkritisch, sondern es war eher, irgendwann habe ich mal gesagt, ich bin auch nicht der Messias und mache jetzt irgendwie alles mit dem Knopfdruck wieder, wie es früher war, sondern ich glaube, ein Faktor, der geholfen hat, war, dass ich ihm auch hingegangen bin und nicht so getan habe, als wäre ich hier, weil mein Lebenslauf das hergegeben hätte, sondern ich habe halt immer gesagt, Leute, ich bin hier, weil ich der Sohn vom Gründer bin. Sonst wäre ich mit 29 und meiner Vita wäre ich nicht auf dem im Recruiting-Profil gelandet für einen Vorstand. Ich kann euch nur das anbieten, was ich mitbringe. Habe ein großartiges Team in der Reihe darunter gehabt, habe einen Vorstandskollegen gehabt, ich habe immer gesagt, ich war sein letztes Projekt, der sehr erfahren 3 Jahre noch bis zum Ruhestand hatte und wirklich in dessen Schatten ich sozusagen auch einfach wachsen konnte. Wie gesagt, tolles Team darunter, extrem viel Unterstützung von den Mitarbeitenden, wo man einfach gesehen hat, die haben so viel Loyalität zu diesem Unternehmen und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, wohlwollend, wir machen das zusammen und ich komme näher und habe die Weisheit eben mit Löffeln gefressen, dann war das ein großartiges Umfeld. Wie gesagt, manchmal habe ich sogar fast gedacht, ihr hättet immer ein bisschen kritischer mit mir gegenüber sein dürfen, weil ist ja nun mal eben so, viel Erfahrung war nicht da. Aber wir haben es ganz gut gemeistert und die nächsten Jahre haben richtig Spaß gemacht.
Hört sich ein bisschen so an, als ob der Vorstandskollege dann wie so eine Art Mentor für dich war. Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Mhm.
Was waren so...
Eine Person will ich noch dazu nehmen, auch unser damaliger Aufsichtsratsvorsitzender. Mein Vater ist dann ja rausgegangen, dafür reinrotiert. Ist ein langjähriger Finanzvorstand von uns. Der hat auch noch diese Rolle mit übernommen. Der kannte das Unternehmen halt auch inside out und... der war auch immer als Ansprechpartner. Und das heißt, am Ende hatte ich meinen Vorstandskollegen, hatte ich den Aufsichtsratsvorsitzenden und den Aufsichtsrat, auch den restlichen Aufsichtsrat, die mich alle sehr unterstützt haben. Daher hatte ein Team darunter, er hatte sehr wohlwollende Mitarbeitende. Das war schon wirklich ich muss sagen, ich habe dann echt ein perfektes Umfeld für eine Nachfolge vorgefunden.
Also aus anderen Unternehmen weiß man ja, dass manchmal gerade diese Konstellation familienfremd und Familienmitglieder zusammen in einem Gremium gar nicht so ganz unproblematisch sind. Was würdest du sagen aus deiner eigenen Erfahrung, was sind so Erfolgsfaktoren, damit das funktioniert?
Ein bisschen ist es wie immer, wenn wir über irgendwie Diversität sprechen. Diversität ist nachgewiesenerweise besser und bringt bessere Ergebnisse. Unterschiedliche Sichten darauf helfen immer. Das ist sozusagen der eine Punkt. Aber Diversität funktioniert eben auch nur dann, wenn sehr viel Vertrauen und auch sehr wenig Überheblichkeit da ist. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die häufig passieren, ist, dass auch sehr viel Vorurteile schon da sind. Der Familienunternehmer guckt auf die Externen als so ein bisschen die Hired Guns und dann ist es wir und ihr. Mhm. Und andersrum ist es vielleicht so, dass dem Familienunternehmer die Professionalität eher abgesprochen wird, weil der ist ja nicht, hat ja manchmal nicht die gleiche tolle Management-Ausbildung oder sonst was in der Richtung. Dann funktioniert es eben nicht. Das ist wie in anderer Diversität auch. Sobald Vorurteile ins Spiel kommen und das Gefühl, ich bringe irgendwas mit, was mich besser macht, funktioniert es halt nicht. Und die Konstellation, die hatte ich nie, weder mit dem Herrn Lohausen, mit dem ich damals gestartet bin, noch später in den Konstellationen. Ich habe ja immer mit sozusagen Familienfremden zusammengearbeitet, von denen ich aber allesamt immer das Gefühl hatte, sie tun das Beste fürs Unternehmen und sie behandeln es, als wäre es ihr eigenes. Es gibt manchmal Situationen, gerade so, es fällt sicherlich leichter, das Unternehmen zu verlassen, wenn man eben hauptsächlich nur über seinen Vertrag gebunden ist, als wenn man sagt, okay, da ist eben auch noch darüber hinaus eine familiäre Geschichte oder so, dann gibt es eben auch Unterschiede. Aber häufig sind die Unterschiede ja, wie gesagt, auch gut. Mhm. Der Familienunternehmer, der vielleicht tendenziell eher diese Langfristperspektive manchmal reinbringt, darüber vielleicht aber auch die kurzfristige Sicht ein bisschen vernachlässigt oder andersrum. Auch das ist ein bisschen pauschalisiert jetzt und ein Stereotyping, also muss auch nicht immer so sein. Aber es gibt eben so ein paar Unterschiede, die, wenn man sie gut nutzt, dann macht einen das als Team besser.
Mhm. Und was war dann so das erste größere Projekt, was du dir dann gegriffen hast, als du dann sozusagen einer der beiden Chefs warst?
Mein erstes großes Projekt war ich selber, glaube ich, weil ich musste mich extrem lange gut aufschlauen. Ich weiß noch, hätte ich vergessen, dass ich noch nicht so viel Erfahrung mitbringe, dann war das einer der ersten Momente, als unser damaliger Rechnungswesenleiter bei mir im Büro stand und sagte, so, es geht jetzt hier um das Yen-Hedging. Welches Vehikel nutzen wir denn dafür? Und da wusste ich, okay, es sind erstmal eine Menge Hausaufgaben zu machen. Mhm. Das heißt, es war ganz schön viel Zeit am Anfang darin gewesen, auch selber zu lernen, zu verstehen, das Unternehmen kennenzulernen. Und das erste Mal, dass wir dann so richtig in Strategieentwicklung gegangen sind, war dann eben etwas später. Ich bin auch während so einem Strategiezyklus eingestiegen, also es war sowieso Umsetzungszeit. Und die nächste echte Strategie war dann sehr stark auf das Thema, dass wir uns bewegen wollten, nicht aus der Abhängigkeit raus vom gewerblichen Geschäft, also vom Büro, von der Industrie, mehr hin in den Bereich eben des privatkonsumtiven Umfelds, also sehr viel so Kreativsortimente und sowas aufbauen. Das war dann so inhaltlich, würde ich sagen, die erste größere Richtungsgebung. Und davor, ja, war ein großes Thema, war tatsächlich auch wieder Vertrauen in die Kultur zurückzugeben. Es waren eben viele Wechsel im Vorstand gewesen, das hat ein bisschen Unruhe reingebracht. Dann wenn sich Vorstände wechseln, dann wechseln eben auch durchaus darunter. Bei Edding ist das immer nicht so viel gewesen, aber trotzdem auch eben ein paar Führungskräfte und Sonstiges. Und dann ging es halt erstmal darum, wieder Stabilität reinzubringen, zu wissen, wofür stehen wir eigentlich, was sind unsere Werte, worauf kann man sich verlassen, auch wenn viel anderes sich verändert, was ist das, was unser Rückgrat ist, dass man weiß, auch in der Veränderung gibt es eben vor allen Dingen die Werte, auf die man sich verlassen kann. Das waren so Themen, die dann so die Jahre 2005, 6, 7 geprägt haben. Und dann hatten wir auch schon den nächsten Vorstandswechsel, weil dann eben der damalige Altvorstand in Ruhestand gegangen ist. Dann kam die Finanzkrise. Also die Welt um einen herum steht ja nicht still. Von daher kamen die Themen dann auch von der Seite.
Ja, ich meine, ihr habt ja einen extrem hohen Bekanntheitsgrad. Ja. Also das ist ja, also gibt wahrscheinlich wenig Büroartikelhersteller in Deutschland, die so eine hohe Bekanntheit haben.
Genau, die Anschauung ist aber wichtig. Das ist nicht in allen Ländern so. Ne? Wir haben einige Länder, die ähnlich wie Deutschland mit so einem hohen Bekanntheitsgrad, aber es gibt auch andere Länder, da ist Edding eben nicht bekannt. Mhm. Ne? Mhm.
Na, in der Vorbereitung habe ich aber gesehen, es gibt auch ein Produktsegment, was mich jetzt überrascht hat. Ihr seid auch im Bereich Tattoos unterwegs.
Ja.
Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam und wie der Weg da so verlaufen ist?
Ja, das kann ich gerne erzählen, muss aber schon den Caveat auch vorweg schieben, dass wir das Projekt nicht weiterverfolgen werden. Das heißt, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr illustratives, weil das Projekt ist zu uns gekommen aus einer Idee, die wir das erste Mal in einer sogenannten Ideennacht schon in 2008, glaube ich, hatten. Und dann irgendwann aber über einen Freund von mir, der sehr stark in der Szene unterwegs war, auch wieder an uns rangetragen wurde und gesagt hat, Mensch, das ist ein Markt, da fehlt eigentlich irgendwie eine wirklich zuverlässige Tinte. Und der ist auch sehr, sehr unterreguliert. Das heißt, so das ganze Thema Verbrauchertransparenz ist noch nicht auf dem Niveau, wie man das aus der Kosmetik kennt oder auch aus dem Lebensmittelbereich. Also ne, was bekommt man unter die Haut? Was sind da für Stoffe drin und sonstiges? Haben wir gesagt, okay, gucken wir uns an und machen wir eine entsprechende stoßen dann erstmal an, ist da überhaupt ein Platz? Dann gab es eine Voranalyse und dann haben wir gesagt, okay, wir stoßen auch eine Tintenentwicklung an. Und das haben wir dann auch intensiv gemacht, haben ein eigenes Studio auch aufgemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen dann gerne auch verstehen, wie tickt dieser Bereich. Und es passt natürlich zu diesem Gedanken, sich auszudrücken und Farbe auf Oberfläche zu bringen. Ganz wunderbar, weil es natürlich die intensivste Form ist, seine Persönlichkeit auszudrücken. Ist ja, wenn man sich dauerhaft mit Farbe eben auf den eigenen Körper aufbringt. Haben eine sehr, sehr beeindruckende und spannende Kultur kennengelernt darüber. Es ist ein bisschen traurig, dass wir am Ende etwas auch wieder aufhören aus dem Grund, für den wir mal angetreten sind. In der Zwischenzeit ist extrem viel Regulierung in dem Bereich passiert und aus unserer Sicht auch ein bisschen Überregulierung. Das heißt, aus unserer Sicht, wir sehen es für uns kaum möglich an, die Anforderungen überhaupt auch nur einzuhalten, weil es sind auf mittlerweile 4000 verschiedenen Ingredienzien Limits eingelegt worden, die für die es teilweise noch nicht mal Messmethoden gibt. Mhm. Und dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen, dass wir als Unternehmen nicht in das Risiko laufen, nachher dann mit Produkten rumzulaufen, die vielleicht dann außerhalb von irgendwelchen Kriterien sind. Was sehr schade ist, weil ich glaube, dass die Tinte, die wir entwickelt haben, tatsächlich eine der besten ist, die es gibt und auch eine der verbrauchersichersten. Aber so ist das manchmal. Wir sind ja nicht die Einzigen.
Aber vielleicht dann mal die Anschlussfrage. Also das ist ja dann durchaus schmerzhaft zu sagen, ihr seid in diesen Bereich gegangen, ihr habt euch da was von versprochen, ihr seid vom Kerngeschäft ein Stück weit weggegangen. Mhm. Aber jetzt ziehst du trotzdem den Stecker.
Genau. Vor allem, also schmerzhaft war für mich hauptsächlich der Grund, weil ich immer noch glaube, wir hätten viel den Menschen, die sich tätowieren lassen und auch denen, die tätowieren, geben können und können das jetzt eben deswegen nicht, weil das regulative Umfeld im Moment nicht passt. Vielleicht ändert es sich ja nochmal in der Zukunft, keine Ahnung, aber das ist ein bisschen frustrierend. Die Tatsache wiederum, dass man Dinge anfängt und die manchmal auch deswegen nicht funktionieren, keine Ahnung, weil man eben merkt, am Ende ist das Angebot, das man da macht, doch nicht so gut, dass einem die Kunden aus der Hand reißen oder sonstiges. Das finde ich, gehört total dazu. Mhm. In Norddeutschland sagt man, nimm dir nichts für, dann slide dir nichts fail. Also wenn du nie was anfängst, dann machst du auch keine Fehler.
Ja.
Und vor allen Dingen geht dir dann auch nie was schief. Und ich bin sicher, dass es Teil von Pioniergeist ist, dass man das Scheitern auch verinnerlicht und dass man das Scheitern auch als Teil der Reise empfindet und dass man eben weiß, wenn ich neue Wege gehe, dann wird man manchmal dahin kommen, da kommt halt eine Felswand und dann muss ich wieder umdrehen und dann muss ich mir einen anderen Weg suchen.
Wie lange ging dann, ich sag mal, das Tattoo-Abenteuer für euch als Firma?
Oh, 5-6 Jahre, würde ich sagen. Stimmt.
Na, vielleicht dann steigen wir da gleich mal ein in dieses Thema Failure oder sozusagen Problembereiche, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr 2012 eine Studie erarbeiten lassen, die euch eine sehr, sehr düstere Prognose ausgestellt hat.
Die haben wir selbst erarbeitet, sind wir sehr stolz drauf, hat nachher sogar die Presse aufgenommen, aber das haben wir tatsächlich komplett selbst gemacht und ohne externe Unterstützung die Studie, ja.
Ja, kannst du mal erzählen, was das Ergebnis eurer selbst angefertigten Studie war?
Das niederschmetternde Ergebnis war, dass, also wir haben mit, ich glaube, 22 Geschäftsführern aus der europäischen Bürobedarfsbranche geredet. Da waren sowohl Händler wie auch Hersteller, Altmarktteilnehmer, wenn man so will, im Office Product Industry Bereich, wie es bei uns heißt. Und der Blick nach vorne, damals in Richtung des Jahres 2020, war dann auf vielen Ebenen, wurde halt geguckt, wie auch sich die einzelnen Marktsegmente, würden sie sich entwickeln, was sind große Treiber. Und dann gab es am Ende drei Treiber, die den Markt um ein Drittel reduzieren würden in diesem Forecast. Und das eine war die Digitalisierung, also wirklich die Anwendung der Produkte selber. Das zweite war Preisverfall. Und das dritte war, das war jetzt ein bisschen aus Sicht der Bestehenden, aber das waren dann auch so neue Handelsstrukturen, insbesondere im digitalen Bereich, Amazon und so weiter und so fort. Die haben jetzt nicht unbedingt Volumen aus dem Markt genommen, aber die ersten beiden waren auch tatsächlich die großen Treiber, die das Volumen im Markt drücken. Und dann gab es in den Sortimenten ein bisschen Unterschiede, Papier am intensivsten und vielleicht unsere Produkte ein bisschen weniger. Aber das war damals schon echt ein Weckruf mit einem Blick nach vorne. Wir haben sehr, sehr hohe Marktanteile in Europa, sowieso in unseren Kernmärkten noch höher. Und dann weiß man auch, es ist sehr schwer, gegen so einen Markttrend, gegen anderen sein Volumen zu halten. Mhm. Wenn man 80% Marktanteil hat und der Markt schrumpft um 30%, dann ist es sehr schwer, weiterhin genauso viel zu verkaufen. Von daher war für uns klar, wir müssen uns auch auf neue Wege begeben. Und das haben wir danach auch getan.
Ja, dann erzähl doch mal, wie ihr dann vorgegangen seid. Weil das ist ja schon, also wenn, sagen wir mal, der Markt schrumpft um 30%, da muss man ja schon ein paar Produktinnovationen in vielleicht anderen Bereichen sich überlegen, um zumindest mal den Umsatz halten zu können oder vielleicht auch das Ergebnis.
Genau, und dafür gab es dann auch unterschiedliche Wege. Zum einen mit unseren bestehenden Sortimenten dann auch in Marktanteile in Ländern zu gewinnen, in denen wir nicht so stark waren. Das war ein Arm sozusagen von dieser Entwicklung. Dann war es zu gucken, was sind eigentlich die Produkte, die wirklich disruptiv oder die Lösungen, die disruptiv auf unsere Produkte wirken und können wir da eigentlich mitspielen. Das war so einer der Momente, wo wir auch sehr stark in das Electronics-Bereich, in den Schulen und ähnliches mit E-Screens und interaktiven Whiteboards eingestiegen sind, weil dann eben klar war, okay, man braucht dann vielleicht keinen Boardmarker mehr, weil man kein Whiteboard da mehr hängen hat, aber man hat eben Screen entsprechend da hängen. Und das war deswegen ein Sortiment, das wir aufgebaut haben. Und dann gab es eben der Bereich der neuen Geschäftsfelder, wo es dann häufig darum geht, okay, was trägt die Marke dann eben sonst? Mhm. Und da ist in der Zeit sind dann eben Produkte entstanden, wie wir sind in den Druckerpatronenbereich eingestiegen, wir haben unsere Sprays gelauncht, wir sind noch stärker auch in den B2C-Bereich, also in den Kreativbereich vor allen Dingen und so Lösungen für Privatpersonen eingestiegen, auch so für zu Hause. Und haben da unsere Sortimente aufgebohrt, vergrößert, Innovationen an den Markt gebracht, die entsprechenden Vertriebskanäle entwickelt. Mhm. Also es war eine Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren, dass wir gesagt haben, okay, wo können wir mit dem Kerngeschäft dann eben trotzdem noch was machen? Dann war es eben häufig regional, hier und da auch nochmal über Produktinnovationen. Und dann auf der anderen Seite, okay, wo können wir denn angrenzende Bereiche und wo können wir ganz neue Dinge machen, die aber trotzdem noch zur Marke passen?
Mhm. Wenn du jetzt zurückguckst, das, was ihr euch damals alles so überlegt habt, wie viel Anteil eures Umsatz macht ihr jetzt mit diesen Ideen von damals?
Oh, gute Frage. Also wenn ich so, ne, die großen Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, so diesen ganzen Electronics-Bereich, den Kreativ oder überhaupt den Bereich, bei uns heißt das Creative and Home Solutions, oder Creative and Home, die in dem Bereich zusammenzählen, dazu noch die neuen Geschäftsfelder, dann sind wir wahrscheinlich schon so bei der Hälfte des Umsatzes.
Wow. Knapp,
ja. Mhm. Wenn wir das alles zusammennehmen, vielleicht ein bisschen weniger.
Mhm. Jetzt bin ich ja Betriebswirt und dann komme ich ja auch zu den Kostenpositionen sozusagen. Also habt ihr euch das auch angeguckt? Habt ihr irgendwie, was sind diese ganzen Geschichten mit Nearshoring und Offshoring und Kostenreduktion und habt ihr euch sowas auch angeguckt oder war das nie ein Thema
hier? Ehrlich gesagt, damals noch nicht. Das ist eher so ein Thema auch über die letzten Jahre geworden, wo wir gesehen haben, okay, wir haben damals sogar sehr bewusst uns entschieden, wir gehen aktiv in die Gestaltung, wenn man so will, nach vorne heraus. Das heißt, wir haben gesagt, wir können nicht gleichzeitig Innovationsführer sein, wir können nicht gleichzeitig neue Dinge entwickeln und auf der anderen Seite versuchen, die Kostenführerschaft auf den Weg zu bringen. Man muss ganz ehrlich sein, hier und da muss man dann irgendwann auch mal wieder konsolidieren. Und das ist so eine Zeit, die wir auch jetzt gerade haben, wo wir gesagt haben, wir haben sehr viel losgetreten. Davon hat aber eben auch vieles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das merkt man dann irgendwann auch im Ergebnis. Mhm. Und dann ist die Zeit, wo es dann auch mal wieder für eine Zeit heißt, bisschen abtrainieren und auch mal konsolidieren an der einen oder anderen Stelle.
Mhm. Ja, du hast in einem anderen Gespräch gesagt, dass du eigentlich nicht zufrieden warst mit diesem Transformationsprozess, den du jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit losgetreten hast. Ich fand das bemerkenswert, wie du das so ausgeführt hast, aber so ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Kannst du noch mal erklären, sozusagen, was hast du versucht anzuschieben und wo warst du da unzufrieden?
Das ist wahrscheinlich schon Teil des Problems, dass es gar nicht so einfach ist, das in einem Satz zusammenzufassen. Mhm. Also ich glaube, wir haben uns auch einfach zu viel vorgenommen. Wir haben im Jahr 2020, das glaube ich im November 2019 vorgestellt, eine umfassende Organisationsentwicklungsprogramm auf den Weg gebracht. Und dazu gehörte nochmal ein großer Digitalisierungsschwung. Dazu gehörte die weitere Ausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit. Dazu gehörte eine Agilisierung des Unternehmens. Dazu gehörten Themen wie ein sehr verändertes Wissensmanagement bei uns. Also wirklich ein umfangreicher Strauß an Aktivitäten. Und das war zum einen zu viel auf einmal. Zum zweiten war es teilweise auch nicht gut vorbereitet. Zum dritten hatten wir das Thema, dass wir dachten im Vorstand, wir wären uns komplett einig, was wir da wollen. Und es stellte sich dann nachher in der Umsetzung heraus, das waren wir aber teilweise nicht, sondern da fehlte auch Alignment und das hat auch nicht geholfen, eben um eine klare Richtung vorzugehen. Und dann kamen noch ein paar externe Geschichten dazu. Also wenn mitten in der Agilisierung des Unternehmens, was sehr, sehr viel auch Aufbauorganisation verändert hat und Sonstiges, dann Covid kommt und das war 3 Monate in die Strategie, dann muss man sagen, am Ende waren das zu viele Dinge, die einfach nicht gut funktioniert haben und die wir nicht gut vorbereitet hatten. Und da muss ich sagen, und dann kommt noch viel mehr dazu, auch an der Stelle, glaube ich, irgendwann wollte ich auch mit dem Kopf durch die Wand und habe dann versucht, zu lange an einigen Themen festzuhalten. Und von daher waren das 2,5 Jahre bestimmt, die wir zu lange versucht haben, diesen Weg irgendwie zu gehen, bis wir dann den Moment hatten und gesagt haben, okay, nee, so funktioniert das nicht. Mhm. Wir müssen jetzt nochmal neu ansetzen, haben einmal Luft geholt, haben unsere Strategie neu gemacht, haben uns klar fokussiert, haben das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt, haben Systeme angefangen, darauf vorzubereiten, haben letztlich viele von den Sachen versucht nachzuhalten und haben vor allen Dingen sehr, sehr ehrlich im Vorstand am Alignment gearbeitet, mit externer Unterstützung und bis dahin, dass dann auch am Ende 2 langjährige Vorstände gesagt haben, ja, das reicht nicht, wir sind nicht aligned genug und dann sich entschieden haben, eben das Unternehmen auch zu verlassen.
Mhm. Mhm. Also ich stelle mir das trotzdem schwierig vor. Also man ist sozusagen in so einem Transformationsprozess, manche Sachen sind klar, müssen verändert werden, man läuft also los und schiebt Sachen an und kommt aber nicht so richtig zum Ziel. Also ich vermute mal, das sieht man dann auch in den Zahlen, die gehen irgendwie nicht in die Richtung, wo man sie haben will.
Und alle übrigens, nicht nur die Finanzkennzahlen. Ne? Also das glaube ich, Ich habe das an anderer Stelle mal gesagt, sicherlich einer der krassesten Momente war, wir machen einmal im Jahr so eine Mitarbeitendenbefragung. Mhm. Die kann man dann auch nach verschiedenen Clustern sich angucken. Und dann gab es eben auch die, wo man sich die Führungskräfte angucken kann. Und dann gibt es so Fragen auch des Vertrauens in den Vorstand und die Strategie. Mhm. Und die sind innerhalb dieser Zeit teilweise von Werten über 90% Zustimmung auf unter 20% Zustimmung gesunken. Und da weiß man halt, wenn du dein Team nicht mehr hinter dir hast, dann kannst du ja noch so tolle Sachen aufs PowerPoint schreiben. Das wird nicht geil. Und das waren dann eben so die Momente, die auch. Und dann steigt auch die Fluktuation. Das kannten wir bei Edding auch nicht. Mhm. Mit einmal haben wir viele Leute gehen sehen, wo ich mir es nicht hätte vorstellen können, die wahlweise entnervt waren, weil sich der Vorstand nicht einig war, die entnervt waren, weil irgendwie versprochen wurde, wir machen jetzt irgendwie das eine oder andere, das andere Tolle und das kam einfach nicht. Dann sind welche gegangen, die gesagt haben, Mensch, vorher war es aber irgendwie auch alles noch, doch noch besser, ich wollte eigentlich gar keine Veränderung. Mhm. Also ein bunter Strauß an Gründen und da, wir haben einfach keine klare Richtung und auch nicht die Sicherheit gegeben. Und man kann die tollste Expedition auch als Pionier lostreten, aber man muss den Leuten die Sicherheit geben. Nicht, dass alles richtig läuft und nicht, dass irgendwas schief läuft, sondern dass wir es als Team zusammen machen und dass wir eine klare gemeinsame Vorstellung haben und dass wir gemeinsam Erfolge feiern und dann gemeinsam scheitern, dass wir auch korrigieren können, wenn wir sehen, der Weg ist falsch. Und das ist einfach in dieser Zeit verloren gegangen. Mhm. Und das sind wir immer noch in der Aufbauarbeit. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele wichtige Schritte gemacht. Aber das ist etwas, was sicherlich sehr, sehr prägend war. Und für mich auch das erste Mal so der Moment, auf einige Themen zu reflektieren, die ich vorher als, noch nicht mal bewusst, sondern für die mich waren die immer da. Mhm. Das Vertrauen meiner Leute, kann ich jetzt, glaube ich, erst so richtig bewerten, wie was für ein gigantischer Wert da drin steckt, wenn es da ist. Ich hatte das nur immer und dachte, das ist eben so. Und vielleicht bin ich, und irgendwann, meine Eltern haben mir sehr viel Demut beigebracht. Insofern, glaube ich, habe ich nie gesagt, dass ich unfehlbar bin. Aber man kommt schon wahrscheinlich in so einen Punkt, wo man denkt, irgendwie haben wir alles ganz gut hingekriegt. Und klar, gab mal Krisen, haben wir uns irgendwie aber gemeinsam wieder rausgekämpft und dann haben wir irgendwie tolle Sachen gemacht. Hat was nicht funktioniert, aber in der Summe haben wir über die Jahre immer tolle Ergebnisse gehabt und irgendwie unsere Kultur war weit über die Grenzen von Arnsburg hinaus irgendwie bekannt. Und mit einmal war das alles weg. Und da sieht man eben, wie schnell sowas auch kaputt gehen kann, was man für eine große Verantwortung hat. Und jetzt ist es halt eine sehr, sehr großes Bewusstsein da drin, das auch wieder aufzubauen. Und da gehört auch ein bisschen dazu, auch sich selber als, wenn man so will, oberster Gesamtverantwortlicher, auch wieder das Selbstvertrauen zu erarbeiten. Mhm. Weil man verliert ja nicht nur das Vertrauen seiner Leute, sondern eben auch das Vertrauen in sich selber ein Stück. Das muss man sich dann auch wiederholen.
Jetzt stelle ich mir das so vor, also Edding war ja nun der Markt oder ist in vielen Punkten ja der Marktführer mit den entsprechenden Margen, die das früher eben auch hatte.
Ja.
Und die konnte man alle durchsetzen, man war eben profitabel und das lief eigentlich alles gut.
Unsere Außendienstler erzählen immer sehr gerne die Geschichte, wenn früher sie in den früher gab es ja hauptsächlich so kleine Schreibwarenläden und wenn dann unsere Außendienstler reinkamen, dann mussten so die vom Wettbewerb beiseite treten.
Ja.
Die Zeiten sind tatsächlich vorbei.
Ja, sozusagen die Firma Edding hat eben zugeteilt.
So sieht's aus, ja.
So, und das ist natürlich auch eine Konstellation, da ist das auch vielleicht gar nicht so kompliziert, zufriedene Mitarbeiter zu produzieren, um es mal so platt zu sagen. Weil also natürlich muss man die alle hegen und pflegen und das muss man auch als Marktführer. Aber in dem Moment, wo es dann hart wird, die Margen sinken, der ganze Markt wird kleiner, ist es ja auch schwieriger, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, weil man gleichzeitig ja zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht zwingend eine große Gehaltserhöhung zahlen kann und diese ganzen Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit auch mal selbstverständlich waren, plötzlich gar nicht gingen. Wie siehst du das? Also
das ist ein Hebel, aber es ist keine perfekte Korrelation und ist auch nicht der wichtigste Hebel.
Mhm.
Wir haben im Jahr 2020 zu Beginn der Transformation, als noch nicht so klar war, dass das alles so mistig war, waren dann ja alle sehr schnell ab März dann auf diesem Fokus, wie kriegen wir das mit Covid hin? Mhm. Unsere Zahlen sind direkt abgestürzt, weil natürlich der Handel hat mehr oder weniger aufgehört zu bestellen, weil alle ja in Angst waren, was passiert jetzt eigentlich? Und dementsprechend sahen unser Ergebnis überhaupt gar nicht gut aus. Aber wir haben richtig als Edding zusammengearbeitet. Unsere Leute saßen zu Hause, haben kollaboriert. Irgendwann hat ein Kunde zu mir gesagt, die ganzen anderen Hersteller sind verschwunden. Mhm. Ich weiß nicht, wo die sind. Und Edding war noch präsenter als sonst. Also wir haben wirklich sehr schnell tolle Ideen entwickelt. Wir haben diesen Kontakt zu sowohl dem Händler wie den Konsumenten gehabt. Wir haben uns über neue Sachen Gedanken gemacht. Das hat da sehr, sehr gut funktioniert. In diesem kurzen Zeitraum, gerade so während des ersten Lockdowns. Mhm. Und dann war die Mitarbeitendenbefragung. Und das war klar, das Jahr wird scheiße und es werden keine Boni bezahlt auf der Finanzseite. Und alle waren ja auch in Ängsten. Und die Zufriedenheitswerte waren die höchsten, die wir je bekommen haben. Mhm. Weil in der Zeit war es eben so, man hat diesen Zusammenhalt gespürt. Mhm. Und dann waren wir 1-2 Jahre weiter und die Zahlen sind wieder auf dem Weg der Besserung gewesen und sahen besser aus als in 2020. Und gleichzeitig ist aber uns so viel Zusammenhalt verloren gegangen. Mhm. Und dann ist das Ganze abgeschmiert. Mhm. Es stimmt schon, Erfolg macht Erfolg. Aber ne, dafür gibt es ja auch genug Studien. Das ist auch selten so eine nachhaltige Geschichte. Mhm. Wenn man über Jahre, und das war bei uns so, immer jedes Jahr so die Maximalboni auszahlen kann, dann gewöhnt man sich auch daran. Mhm. Das ist jetzt kein Quell von der großen Zufriedenheit. Ja. Was zufrieden macht, ist jeden Tag zur Arbeit zu kommen und ein geiles Team zu erleben.
Mhm. Und wie kriegt man das denn hin? Weil ich glaube, das ist ein Thema, das beschäftigt ja wirklich viele Unternehmer. Die haben diese Situation, also ich glaube, es gibt ganz wenige, die nicht das hatten, okay, es gibt vor Corona, nach Corona. Und nach Corona gibt es eben ganz viel Homeoffice. Mhm. Und das hat viele sehr, sehr positive Aspekte. Aber dieser Teil, wo man so ein bisschen, wo es manchmal schwierig ist, den Finger dran zu kriegen, irgendwie dieses, man spricht nochmal an der Kaffeemaschine und diese mhm. Zwischen den Meetings und zwischen irgendwelchen Dingen im Gang mal gesprochen, sind eben Aspekte, die zu diesem Zusammenhalt führen. Und Richtig. Plötzlich ist der weg. Plötzlich sind die Leute montags, freitags gar nicht mehr im Büro und dazwischen sind sie auch ein bisschen, vielleicht mal haben sie irgendwie andere Termine und dann sehen sich die Leute viel weniger. Mhm. Und was ist denn deine Empfehlung oder wie kriegst du den Zusammenhalt wieder hin? Wie kriegst du dieses ähnliche Gefühl, was es sozusagen vor Corona gab, jetzt wieder in die Firma rein?
Du hast es ja erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Einstellung zu dem Thema. Und du hast es ja sehr schön gesagt. Du bist ja eingestiegen damit und gesagt, man sind ja viele Vorteile da. Und es gibt jetzt, ich habe gerade von Gartner, glaube ich, eine Studie gesehen, dass es eben auch nachweisbar ist, die Leute wieder zurück ins Büro zu holen, hilft nichts, weil du kriegst nachher nicht die besten Leute und die Zufriedenheit ist auch nicht super und so weiter und so fort und die Produktivität steigt dadurch auch nicht. Gleichzeitig gibt es auch die Studien, die zeigen, die Kultur wird schlechter, wenn du halt im Homeoffice. Das heißt, was ich so schade an der Diskussion finde, ist, ich habe das Gefühl, zum Großteil gibt es die Leute, die entweder sagen, Homeoffice ist ein Gräuel, wir müssen die Leute wieder zurückholen, oder die sagen, Homeoffice darf man nicht anfassen, weil das ist ja die Zukunft und Future Work, deswegen gucken wir uns nicht die Nachteile davon an. Ich finde, wir sind in einer großartigen und spannenden Situation, gerade auch wenn man dann auch noch, wie wir, viel Geld im Büro verdient. Mhm. Es verändert sich und am Ende muss doch das Ziel sein, dass das Beste aus allen Situationen rauszuholen. Das heißt, jetzt im Moment sind wir alle nicht happy. Ich bin auch nicht happy damit. Wir haben eine sehr, sehr generöse Homeoffice-Regelung. Immer wieder daran erinnern, nicht alle Arbeitsplätze können im Homeoffice arbeiten, aber die, die es können, die haben bei uns auch sehr viel Freiheit, das auch zu tun. Super. Hilft in vielerlei Hinsicht. Wir kriegen Leute, die wir sonst nicht kriegen würden. Wir reduzieren unseren CO2-Fußabdruck, weil die Leute irgendwie nicht jeden Tag pendeln müssen und so weiter und so fort. Mhm. Viele, viele, viele Vorteile. Brauchen wir nicht drüber reden. Vieles wird effizienter. Aber wir dürfen deswegen noch nicht aufhören zu gucken, was geht uns verloren. Und dann müssen wir innovativ werden. Und wir haben auch noch den Vorteil, wir machen das nicht nur zu uns selbst, wenn uns noch was Geiles einfällt, dann können wir es auch noch verkaufen. Weil wir sind ja im Office-Bereich unterwegs und von daher kann ich mir gut vorstellen, wenn wir hier tolle Lösungen entwickeln, dann bringen wir auch nach draußen. Von daher, ich finde, über Jahre haben wir uns darüber beschwert, dass wir in so einer langweiligen Branche sind, in der nichts passiert. Und jetzt sind wir gerade in so einem gigantischen Umbruch und alle schimpfen, dass das eine oder das andere besser ist. Man sollte glaube ich, die Challenge sehen und zu sagen, jetzt lass uns doch aus dieser Möglichkeit das Beste machen. Es war bei uns sehr lustig. Wir haben gesagt, Homeoffice ist gut und hatten damals durchaus harte Verhandlungen mit dem Betriebsrat, der gesagt hat, ist irgendwie schwer, dies und jenes. Und dann haben wir von Oktober 2019 bis Februar 2019 haben wir eine Betriebsvereinbarung verhandelt, dass unsere Leute 5 Tage im Monat von zu Hause aus arbeiten dürfen, für die dies in Frage kommt. Das war extrem mühsam und alle haben gesagt, oh, wie soll das gehen? Und 6 Wochen später waren wir alle 5 Tage die Woche im Homeoffice und es ging. Ja. Daran sieht man, wie viel Potenzial da noch drin steckt.
Okay, aber dann, Per, jetzt ist die Chance. Was sind die Top 3 Ideen, um sozusagen die ganze New Work-Situation, dass sie funktioniert? Also in dem Fall für die, die eben auch Homeoffice machen können, was ist aus deiner Sicht, was sind die 3 Maßnahmen, die es schaffen, sozusagen die Vorteile der, wir sind alle im Bürowelt, mit den Vorteilen, wir sind alle ständig auch irgendwie im Homeoffice, um das zusammenzubringen? Was sind die Top 3 Ideen?
Ja, also erstens habe ich ja gesagt, wir wollen damit Geld verdienen. Insofern müssen wir auch sehen, was wir teilen. Nein, und die 2. ehrliche Antwort ist, wir haben den Heiligen Gral ja auch noch nicht gefunden. Aber wenn, was ich sagen könnte, sind die Top 3 Themen, an denen ich arbeiten würde, in dem Zusammenhang, was wir auch tun. Das Erste, was ich in dem Zusammenhang auswählen würde, ist, wie von der Unternehmensseite, was sind die Kerngründe dafür, dass Menschen auch den Ansporn haben, sich persönlich zu treffen. Mhm. Ich kenne ganz, ganz wenige Leute, die sagen, auch aus mitarbeitenden Sicht, mir bringt das Spaß, immer in diesen Bildschirm zu gucken und immer von zu Hause, von Meeting zu Meeting zu springen. Das heißt, da ist ja ein Grundbedürfnis da. Mhm. Ich weiß noch, direkt nach den Lockdowns habe ich irgendwann eine Kollegin getroffen, die ist tanzend vorne über unsere Brücke gekommen und ich habe gesagt, Mensch, du siehst so fröhlich aus. Sie sagt, endlich kann ich mal wieder hier die Leute sehen. Mhm. Das heißt, das ist da. Jedes Mal, wenn wir hier irgendwie ein Event haben, was mir läuft, wir haben letzte Woche unser Sommerfest gehabt, da kommen bei mir 5, 6, 7 Leute an und sagen, ey, so schön mal wieder so viele Leute hier zu haben. Mhm. Das heißt, dieses Bedürfnis ist da. Wir müssen jetzt nur noch ein System bauen, wo das regelmäßig auch abgerufen wird. Das ist nicht so, dass man die Leute zwingen muss, ins Büro zu kommen. Mhm. Im Gegenteil, da ist ein Bedürfnis da. Und ich finde, die Unternehmen machen noch einen richtig schlechten Job da drin, für diesen Bedürfnis einen Rahmen zu schaffen. Mhm. Wir machen zum Beispiel Community Day jeden Monat. Das ist mal ein Start. Ich glaube, das reicht noch nicht. Aber da sind dann viele Leute da. Und jedes Mal freuen sie sich darüber. Das heißt, und jedes Mal entsteht Kultur. Jedes Mal entsteht dieses Problem, das wir auf der anderen Seite haben. Ne? Also das erste Thema ist wirklich danach an, was ist der Grund auch für die, wieder von der Zielgruppe her denkend, womit schafft man das auf den Weg zu gehen? Das zweite ist, was ist denn technologisch überhaupt noch ungenutzt? Ne? Wir haben ja viel wenige Unternehmen, die schon einen hohen Reifegrad so überhaupt in dem digitalen Umfeld haben. Auch wir haben noch lange nicht den wir haben wollen. Da arbeiten wir hart dran, aber das sind noch lange nicht da, wo wir wollen. Häufig geht es da um Effizienzen und Sonstiges. Was steckt denn an Kulturentwicklungspotenzial auch noch in Technologien? Ist noch viel zu wenig. Ne? Gibt es ein paar ganz spannende Startups, die sich damit beschäftigen. Sollten Unternehmen am Ende auch machen. Und das Dritte ist, wie gesagt, auch in der Führung, bringt den Leuten bei, wie man Kontakt hält. Bringt den Leuten bei, wie man Kontakte, nicht nur Kontakt hält gegenüber seinen direkten Mitarbeitenden, sondern wie kann man es auch weitergeben. Also wirklich auch eine Führung ins hybride Umfeld. Das wären die 3 Themen, wo wir zumindest sagen, ne, bestimmt gibt es noch andere, das sind die, wo wir im Moment viel Gehirnschmalz reinstecken und sagen, okay, was schaffen wir hier, um die Leute auch wieder regelmäßig freiwillig hierher zu bekommen? Das zweite ist, wie können wir Technologien nutzen, um Kultur auch digital erlebbar zu machen und zu fördern? Und das dritte ist, wie sieht Führung eigentlich in einem hybriden Umfeld aus und wie können wir unsere Führungskräfte dafür fit machen?
Also den letzten Punkt, also vielen Dank, dass, also wie soll ich sagen, wir sind jetzt kein How-To-Podcast, aber
wir haben die Weisheit da auch noch nicht gefunden. Ne?
Also ich persönlich kann das nur für mich sagen, dass ich immer doch sehr viel aus jedem dieser Gespräche mitnehme und von daher den dritten Punkt, wie soll ich sagen, was für Maßnahmen macht ihr, um das ganze Führungsthema zu verbessern? Also ich meine, klar, es gibt mit Sicherheit ein Fortbildungskonzept hier oder so, aber
Das überarbeiten wir jetzt aber auch gerade, weil sich die Umstände eben so geändert haben und wir kommen immer sehr stark von unseren Werten, ne, unseren Kernwerten, die auch definiert sind und das ist so auch, ne, das ist der Grundlage der wertebasierten Führung, aber dann eben auch im digitalen Umfeld. Und manchmal ist es so profan. Früher war es so, dass ich bei mir am Schreibtisch, irgendwann dann auch auf dem Rechner, ein bisschen Digitalisierung war da auch schon, meine Liste hatte, wer hat heute Geburtstag. Und bin ich da hingegangen und dann war das der Moment, wo ich zumindest mit den Leuten hier am Standort mindestens einmal im Jahr auch ein paar Minuten gesprochen habe. Mhm. Und dann ist das weggefallen. Und ich muss ganz selbstkritisch sagen, heute findet das gar nicht mehr statt. Mhm. Und das ist doch Mist. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Ne? Warum? Ne? Das ist ganz selbstkritisches Hinterfragen. In meiner, vorher war das ein Teil ja auch von Kulturbildung, ist, dass man eben sieht, das ist ein kleiner Laden, dass man hier diesen Kontakt hält. Eben auch in der Konstellation, wo man vielleicht nicht täglich zusammenarbeitet. Mhm. Und das ist eine super Chance eben. Man sieht sich und dann geht man halt am Geburtstag mal vorbei oder wie auch immer. Mhm. Geht jetzt nicht mehr, aber warum macht man denn gar nichts mehr? Also warum ne? Oder in dem Fall mich gefragt, warum mache ich eigentlich gar nichts mehr? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir diese Verantwortung, die da drin steckt, und dann damit dann auch Lösungen zu überlegen, gemeinsam zu überlegen, das wird ist dann manchmal auch so ein einfacher erster Schritt in diese Führung. Und dann gibt es natürlich diese komplexeren Situationen. Keine Ahnung, wie schafft man es denn eben, wenn man merkt, jemand geht mehr und mehr verloren und kommt gar nicht mehr ins Office. Wie geht man damit um? Wie geht man mit denjenigen um, die eigentlich mehr Austausch bräuchten und wo das Team aber zur Hälfte nicht da ist? Das sind dann sicherlich so Fragen, die darüber hinaus entstehen. Ja. Wie lernt man Leute kennen, richtig? Ne? Wenn man eben nicht gar keine, also wie kreiert man auch diese sozialen Momente, die jetzt nicht nur sind, ich habe halt von 14 bis 14.55 Uhr meinen Teams-Call und da geht es genau um dieses Thema, wie wo man sonst noch kurz sitzen geblieben ist oder vorher irgendwie noch ein paar Minuten vorher schon mal mit jemandem im Raum war, weil beide zu früh waren oder sonstiges. Wie kreiert man das? Mhm. Ne?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also gerade in Themen, wenn man, ich meine, ihr habt ja auch eine Sales-Organisation und irgendwie ihr seid in einem sales-orientiertes Unternehmen und also so in dem, was ich so die letzten Jahre gelernt habe oder auch von anderen Unternehmern gehört habe, da sagen viele ja immer, der Moment in dem Meeting selber, also egal ob der jetzt per Videokonferenz ist oder physisch, wenn man dann eben was bespricht und die Konditionen und so und so und so, das ist gar nicht der Entscheidende, um erfolgreich zu sein, sondern der entscheidende Moment ist der Weg von der Tür zum Konferenzraum und dann wieder vom Konferenzraum nach draußen oder so.
Ja.
Und der findet ja einfach nicht mehr statt in der digitalen Welt. Mhm. Und ich meine, wie kompensiert ihr das? Was macht ihr da?
Erstmal hast du mir gerade einen Aha-Moment beschert damit, mit dieser Sache, ihr seid ja ein Vertriebsunternehmen. Und was ganz spannend ist, wenn ich gucke, welches Unternehmen jedes Jahr in unserer Mitarbeitendenbefragung die höchsten Zufriedenheitswerte und auch das größte Teamgefühl zeigt, dann ist das unsere Vertriebsorganisation in Bunsdorf bei Hannover. Mhm. Davon sind die Hälfte der Leute immer in ihrem Homeoffice. Das heißt nämlich, ihr Homeoffice ist nämlich ihr Auto. Das heißt, die sehen sich teilweise nur 1, 2, 3 Mal im Jahr. Und die haben trotzdem so einen Zusammenhalt. Und das war immer so. Das war vor Corona längst so. Wieso klappt das da? Und wieso ist das unmöglich bei Menschen, die sich vorher jeden Tag im Büro gesehen haben? Davon müssen wir ja auch lernen, ne? Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und jetzt, wo du eben diesen Einstieg gefunden hast, und das sind, glaube ich, so die Momente und die Insights, wo man jetzt gucken muss, okay, wie ist das da entstanden? Mhm. Warum klappt das da? Und warum kann, oder was davon kann man transferieren?
Mhm. Jetzt haben wir ja, wir haben jetzt wahrscheinlich nur einen kleinen Teil gestriffen von deinen Top-Prioritäten, sage ich mal, die dich gerade umtreiben. Ich meine, du hast an anderer Stelle gesagt, es war noch nie so schwierig in den letzten 20 Jahren wie jetzt. Also das ist ja schon eine deutliche Aussage und sagen muss, okay, wie kommt man da durch? Mhm. Vielleicht eine zweigestufte Frage. Also die erste Frage ist, was sind heute in dieser jetzigen Situation deine Top-Prioritäten? Das wäre der erste Teil. Und der zweite dann, wie gehst du damit um? Wie kommst du damit klar? Das ist ja schon ein erheblicher Druck, den du da hast.
Ja, zu den Prioritäten. Die haben sich deswegen so gewandelt, weil ich habe es gerade gesagt, wir haben im Moment viel Veränderungsprozesse, einige selbst angestoßene, viele, die von draußen über die Marktveränderung kommen. Das heißt, wir müssen viele Dinge anders machen. Hauptaufgabe in dem Zusammenhang ist Führung und die startet damit mit Alignment auf dem Top-Management-Niveau. Das heißt, eine der Hauptaufgaben, die ich im Moment habe, ist gegenseitiges Vertrauen im Vorstand aufbauen. Jetzt haben wir noch die Sondersituation, dass wir auch noch relativ neu in der Konstellation, ne? Unsere Kollegin als CFO hat gerade erst am 1. Juni angefangen. Zwei langjährige Vorstände, den einen haben wir gerade letzte Woche verabschiedet, der andere ist noch bis Ende August dabei. Das heißt, wir haben gerade viel Veränderung, das heißt Vertrauensaufbau, erstes wichtiges Thema, und das ändert aber nicht im Vorstand, sondern es geht weiter mit den nächsten Führungskräfterunden und den nächsten Ebenen bis hin in die gesamte Mitarbeitendenschaft. Das heißt, da ist schon ein Fokus, der als eine Priorität sehr stark nach innen ist. Die zweite Priorität ist sehr stark nach außen, denn unsere Märkte stehen gerade Kopf und verändern sich gerade. Die Vertriebsstrukturen verändern sich. Neue Technologien eben entstehen, was wir über Jahre nicht kannten. Das bedeutet, wir müssen das Ohr auch sehr dicht am Markt haben. Das heißt, es geht auch darum, wieder dichter ranzurücken, auch für mich persönlich an die Märkte. Ne? Das gab Jahrzehnte, da bin ich ab und zu mal in die Tochtergesellschaften gefahren und das war nett und man hat sich mal gezeigt und so weiter und so fort. Aber ich wusste, unsere Kunden, die haben die da im Griff. Jetzt wissen wir teilweise gar nicht mehr, sind unsere Kunden morgen noch da und da entstehen plötzlich neue Kunden und sonstiges. Und das ist etwas, was wir auch von der Vorstandsseite begleiten müssen. Das heißt, dicht dran sein, gerade auch an den Marktentwicklungen, ist so die zweite große Priorität. Und dann klar, das dritte ist unsere Strategie ins Unternehmen bringen. Und wir sind jetzt seit Mitte letzten Jahres mit unserer Profit-For-Strategie unterwegs, die eben das ganze Thema Nachhaltigkeit wirklich durchs Unternehmen in jeden einzelnen Prozess reinbringt. Und das ist erklärungsbedürftig. Und die Mitarbeitenden stehen da, und das ist schon mal der erste große Schritt im Vergleich zu der vorherigen Transformation, mit großer, großer Mehrheit voll dahinter. Aber häufig ist die Frage, okay, wie kriegen wir das denn jetzt auf die Straße? Was konkret heißt es denn jetzt für mich an meinem Arbeitsplatz? Und das ist im Moment das nächste große Thema, das auf den Weg zu bringen. Man merkt aber, da entsteht gerade ganz viel. Und dann ist wieder die Aufgabe, die dann auf einen zukommt, ist koordinieren, wenn es an vielen Stellen eben anfängt, dass wir nicht in dieselbe Problematik reinlaufen wie 2021, dass nachher die Komplexität so hoch wird und dann an allen Stellen gleichzeitig am Tischtuch gezogen wird. Das geht eben auch nicht.
Kannst du vielleicht noch mal einmal, also ich habe das auch gelesen, dass ihr jetzt eine Profit-For-Strategie habt. Das hört sich für mich so ein bisschen nach einem Vision- und Mission-Thema an. Kannst du das nochmal ausführen, was das hier bei Edding bedeutet?
Genau, das mache ich sehr gerne. Am Ende, ich fange mal an mit dem Motiv, mit dem Warum. Vor allen Dingen, deswegen haben wir es auch umgestellt mit dem Wofür. Wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen? Und da gibt es einmal die eine Seite, die hat sehr viel mit Grundüberzeugung zu tun. Und das ist, dass wir gesellschaftliche Herausforderungen haben, die wirklich existenziell sind für uns als Menschheit auf diesem Planeten, die kriegen wir nur in einer Gemeinsamkeit gelöst. Und Gemeinsamkeit heißt, wir brauchen nicht nur die Politik und wir brauchen nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern vor allen Dingen brauchen wir die Wirtschaft. Und natürlich sind da die ganz großen Themen, sind die Themen Klimawandel und vor allen Dingen heißt das für Unternehmen dekarbonisieren. Aber es gibt auch soziale Herausforderungen. Gerade sehen wir es, wir haben einen gigantischen Zerfall des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Wir haben hier alleine schon 700 Leute und erreichen mit unseren Produkten noch sehr viel mehr. Wenn wir hier dazu beitragen können, den Zusammenhalt zu stärken, gesellschaftlich, dann müssen wir das tun. Das ist die eine Seite, was ich immer sehr schnell nachschiebe, weil dann ist man häufig in dieser Diskussion, dass so ein Walk-Unternehmen und Profit-For heißt eigentlich Non-For-Profit. Nein, das zweite Thema ist, wir sind davon überzeugt, wer sich jetzt nicht komplett dem Thema Nachhaltigkeit verschreibt, wird in ein paar Jahren ein großes betriebswirtschaftliches Problem haben. Weil alle großen Trends der großen Stakeholder laufen in diese Richtung, weil die natürlich auch sehen, es muss sich was ändern. Das bedeutet, sowohl auf der regulativen Seite, wir haben immer mal Dips und es gibt immer mal einzelne Länder, die dann auch wieder was zurück, aber es wird ja mit jedem Einschlag, den wir sehen auf der Seite, ist klar, die Regulierung wird steigen. Und wer sich heute nicht darauf vorbereitet, der wird in ein paar Jahren dafür bezahlen. Wir können heute noch weitestgehend Themen wie die Luft umsonst nutzen. In ein paar Jahren, hat schon angefangen, wird das weniger sein. Wir werden in ein paar Jahren durch die Supermärkte gehen und jedes einzelne Produkt wird dir, Patrick, erzählen, was es mit deinem CO2-Fußabdruck macht, wenn du es jetzt aus dem Regal nimmst. Und vielleicht wird sogar dein Steuersatz danach ausgerichtet, nachdem, wie viel du es machst. Oder das Unternehmen wird danach besteuert, geht auch schon los. heute damit anfangen, das ist nicht so einfach. Wir wollen jetzt 3000 Tonnen CO2 aus unserem Produktions- und überhaupt unseren Geschäftsprozessen nehmen. Das kommt nicht für umsonst und das braucht auch Zeit. Mhm. Darauf zu warten, und das machen wir in ein paar Jahren, wenn es dann, und jetzt kompensieren wir mal ein bisschen und geben dafür ein bisschen, das wird den Unternehmen auf die Füße fallen, die heute noch nicht anfangen. Mhm. Das Zweite sind die Mitarbeitenden. Wir kriegen viel bessere Leute. Mhm. Das Thema Fachkräftemangel trifft fast alle Unternehmen jetzt schon.
Ja.
Mit so einem klaren Angebot kriegt man Leute. Unsere neue CFO, die jetzt angefangen hat, die wäre ganz ehrlich für uns eine Nummer zu groß gewesen. Nicht von der Körpergröße, sondern wirklich von dem, was sie vorher gemacht hat. Und die ist deswegen zu uns gekommen, weil sie das genauso sieht. Und da hätten wir nicht sagen können, okay, wir sind irgendwie so ein Mittelständler mit 160, 170 Millionen Euro Umsatz und haben hier eine CFO-Stelle offen und suchen jemanden, der sich mit Finanzen auskennt. Darauf hätte sie sich nicht beworben. Aber ein Unternehmen mit zu transformieren in diese Richtung war für sie ein wichtiger Faktor. Konsumentinnen und Konsumenten. Der Trend, dass man sich damit auseinandersetzt, welches Unternehmen ist eigentlich hinter dem Produkt, sieht ja jeder. Gibt es immer mal einen Rückläufer und wenn die Inflation steigt, dann greifen die Leute dann doch einfach zum Billigsten und so weiter, haben wir alles gesehen. Der Megatrend dahinter ist ungebrochen. Der hat mal einen kleinen Dip, aber der ist ganz klar, ich will wissen, aus welchem Hause das kommt und ist das ein gutes Unternehmen oder ein schlechtes Unternehmen.
Ja.
Von daher, wenn man es nicht aus Überzeugung macht und wenn man alles Mögliche leugnen will als Unternehmen, ich würde es trotzdem jedem raten, diesen Weg zu gehen, weil es ist betriebswirtschaftlich das Richtige. Ich war neulich an meiner alten Business School, da war ein Professor, den habe ich damals noch gehabt. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn unbedingt als neoliberal, aber als schon sehr profitmaximierenden Ökonomen gesehen habe, der sagt jetzt, Keynes hätte auch gesagt, geh ins Thema Nachhaltigkeit, weil das ist Risk Management, was ihr macht. Und ihr bereitet euch jetzt auf eine Zeit vor, die kommen wird. Das ist noch nicht mal lang, sondern mittelfristig vorausschauendes Wirtschaften. Und da bin ich erstaunt, wie viele Unternehmen sich zurücksetzen und sagen, ja, entweder, ja, wenn wir am Jahresende noch was überhaben, dann kompensieren wir ein bisschen oder spenden mal hier und da. Oder aber sagen, nee, ein Unternehmen, das ist dafür da, Arbeitsplätze zu schaffen und Geld zu verdienen. Und nicht sich die Frage stellen, was brauchst du denn in Zukunft, um Arbeitsplätze zu schaffen und Geld zu verdienen? Und kriegst du deine Arbeitsplätze, die du geschaffen hast, überhaupt mit guten Leuten besetzt, wenn du einfach nur sagst, nö, alles, was wir hier machen, ist egal, wie viel Wasser ich verschmutze oder Luft ich verschmutze oder Kunststoff ich verwende, Hauptsache es knallt, kriegt man dann noch die guten Leute in der Zukunft, die sich wirklich Gedanken machen? Ich glaube nicht.
Ja. Vielen Dank dafür. Das, ich meine, das ist ja ein Thema, das also auf dem Zettel steht das bei den meisten Unternehmen, aber ich glaube, es gibt nicht so viele, die das so, wie soll ich sagen, genau durchdekliniert haben, wie ihr das hier bei Edding gemacht habt.
Ja, man muss vor allen Dingen auch in die Incentive-Systeme bringen. Mhm. Man muss den Vorstand bezahlen wir schon lange nach Themen wie Mitarbeitendenzufriedenheit, jetzt auch nach CO2-Reduktion, nach sozialen Zielen, die wir definieren. Aber man muss das durchs gesamte Unternehmen bringen. Ja. Man muss auch unsere Handelskunden danach incentivieren. Nicht derjenige muss nur den besten Preis kriegen, der am meisten einkauft. Dafür soll er auch belohnt werden. Es zahlt auf unsere ökonomische Säule ein, die wir brauchen, auch kurzfristig. Aber wir wollen auch die Unternehmen gerade finden, die Händler, die sich auf die gemeinsame Reise begeben und die sich auch die Mühe machen und aus Überzeugung die Mühe machen, sich hinzusetzen mit uns und sagen, wo können wir denn vielleicht in unserem gemeinsamen Logistikprozess CO2-Äquivalente aus der Kette nehmen.
Dann noch mal einmal zu dem zweiten Teil meiner Frage, nämlich wie gehst du mit dem ja durchaus stressigen Situation, mit der durchaus stressigen Situation gerade um? Also du sagst, es ist noch nie so kompliziert gewesen wie jetzt gerade in den letzten 20 Jahren. Was gibt dir die Kraft, die Situation zu bewältigen?
Ja, ich muss sagen, was mich insbesondere im letzten Jahr extrem mitgenommen hat, war gar nicht so die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, sondern das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Vertrauensverlust, darüber auch eben Beziehungen, die zerbrochen sind. Das sind so alles Dinge, die mir sehr nahe gegangen sind. Generell glaube ich schon, als Unternehmer lernt man über die Jahre, sich einen dicken Pulli anzuziehen, wenn auch mal die See ein bisschen rauer ist. Gerade wenn das eben die wirtschaftliche Seite betrifft. Und solange man das Gefühl hat, die Crew funktioniert, dann weiß man, man kommt auch durch einen Sturm, um jetzt mal ein bisschen hier norddeutsche Bilder zu bedienen. Aber das, was mich mitgenommen hat, war wirklich dieses, ich hatte irgendwie nicht mehr das Gefühl, ich habe das Team erreicht. Und sich da dann wieder rauszukämpfen, also Ende des Jahres, muss ich sagen, war ich auch echt mal ganz gut durch, ist jetzt halt, deswegen habe ich es vorhin gesagt, die Top-Priorität ist das Vertrauensaufbauthema. Mhm. Und dann kriegt man auch wieder Kraft, wenn man das Gefühl hat, jo, da entsteht gerade was, dann wird es auch wieder einfacher.
Ja, super. Per, ich stelle am Schluss immer drei Fragen. Das sind immer die gleichen Fragen.
Okay.
Und es geht immer damit los, dass ich frage, was ist der beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
Boah, eine sehr gute Frage. Ich nehme aber eine, die mir relativ, also tatsächlich dann jetzt doch leicht fällt, wo ich kurz drüber nachgedacht habe. Ich war, schätze wahrscheinlich so 11, 12, war ich mit meinen Eltern in Spanien und ich wusste, Herr Edding hat auch sein Schiff da liegen und er ist nachher so immer alleine über den Atlantik und sonstiges. Und meine Eltern haben sich mit Freunden da in Spanien getroffen und ich bin mit Herrn Edding segeln gewesen. Und dann waren wir draußen und es war ganz gut wellig und saßen da und ne, war jetzt nicht irgendwie gefährlich oder sonstiges. Und dann hat Herr Edding zu mir gesagt, fahr ab und zu mal raus, setz dich hier hin, guck drüber und du weißt, du bist nicht der Wichtigste.
Ja, sehr gut. Die zweite Frage, die ich immer stelle, ist in diesem Fall, wo bei dir ja, du hast ja vier Kinder. Mhm. Und von daher die Frage, was hast du von deinen Kindern gelernt?
Oh, ich lerne, glaube ich, jeden Tag von meinen Kindern extrem viel. Und zwar von jedem was anderes. Alles drei, auch noch, meine Kinder sind in sehr großem Abstand voneinander. Im Moment lerne ich sehr viel von unserem Jüngsten, der ist 7. Ne, der Älteste ist 28, von dem könnte ich auch viel lernen. Der macht gerade seinen PJ in Harvard als Mediziner. Also der hat auch eine Menge Wissen weiterzugeben. Die Tochter kriegt gerade ein Kind, auch viel weiterzugeben. Und der Dritte kommt gerade aus seiner Schulzeit. Also die haben alle tolle Erfahrungen. Aber der Jüngste ist einer, der sehr, sehr stark auf Emotionen reagiert und Emotionen fühlt. Und das ist etwas, wo ich jeden Tag wieder bass erstaunt bin, wenn er mir eine Frage stellt und mich total davon abholt und merkt, boah, ich habe offensichtlich gerade was ausgestrahlt. Und diese Sensibilität dafür, was beim anderen gerade vorgibt, ist etwas, was ich sehr stark von ihm lerne.
Ah, interessant, danke. Ja, jetzt geht es in unserem Podcast ja gar nicht um Contora, aber die letzte Frage tangiert es dann doch. Mhm. Wir haben einen Claim und der lautet, wir verstehen Vermögen. Mhm. Was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich?
Ja, da ist sehr, sehr stark die Prägung meiner Eltern. Ich weiß, dass Vermögen ein Vorsprung ist, der mir gegeben worden ist und vor allen Dingen damit eine Verantwortung einhergibt, das sorgsam einzusetzen und auch zum Gemeinwohl einzusetzen. Und nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, jeder muss alles verspenden, was da ist. Aber die Frage, was man mit seinem Vermögen macht und ob man das eben, dass man es eben nicht als reine egozentrische Vermehrungsoption und eine Verbesserungsoption sehen sollte, das ist für mich bei Vermögen eine sehr, sehr bedeutende Sache.
Klasse. Ganz herzlichen Dank, Per. Das war ein wahnsinnig interessantes Gespräch und ich glaube, wir haben da alle viel gelernt. Dankeschön.
Danke, habe ich auch.